Wir haben uns schnell in eine Sackgasse manövriert. Young und Lopez wollen mich ohne weitere Erklärungen irgendwohin mitnehmen. Sadie will nichts davon wissen. Irgendwann greife ich ein und wir finden eine Art Übereinkunft. Ich werde mit ihnen fahren. Sie werden mich nicht ohne einen Anwalt vernehmen. Sie nimmt mich zur Seite und sagt, »Sie werden dich trotzdem befragen.« »Das ist mir bewusst. Das ist nicht mein erstes Aufeinandertreffen mit der Polizei.« Wir steigen in den Wagen und starten Richtung Uptown. Lopez fährt, Young ist Beifahrerin, ich sitze hinten. Seltsamerweise geht eine nahezu greifbare Unruhe von ihnen aus. Beide versuchen, professionell aufzutreten, was sie ja auch tun, aber ich spüre das, was darunter liegt. Dieser Mord ist anders, ungewöhnlich. Sie versuchen, das zu verbergen, doch ihre Erregung ist wie ein Pheromon, das mir unweigerlich in die Nase steigt. Anfangs versuchen Lopez und Young es mit der üblichen Schweigetechnik. Die Idee dahinter ist recht banal. Die meisten Menschen ertragen die Stille nicht und tun alles, um das Schweigen zu brechen, selbst wenn sie dazu etwas sagen müssen, mit dem sie sich selbst belasten. Ich bin fast beleidigt, dass sie es bei mir mit dieser Methode probieren. Natürlich lasse ich mich nicht locken. Ich lehne mich zurück, lege die Fingerspitzen aneinander und starre wie ein Tourist bei seinem ersten Besuch in der großen, bedrohlichen Stadt aus dem Autofenster. Schließlich sagt Young, »Wir wissen Bescheid über Sie.« Ich greife in die Jackentasche und drücke eine Taste auf meinem Handy. Ab jetzt wird das Gespräch aufgezeichnet. Es wird direkt in eine Cloud übertragen. Falls meine neuen FBI-Freunde bemerken, dass ich das Gespräch aufgezeichnet habe und beschließen, es zu löschen oder das Handy zu zerstören. Ich bin jederzeit auf alles vorbereitet. Young dreht sich zu mir um. »Ich sagte, wir wissen Bescheid über Sie.« Ich schweige. »Sie haben früher ein paar Sachen fürs FBI erledigt«, sagt sie. Dass sie von meiner Verbindung zum FBI wissen, überrascht mich. Ich lasse es mir jedoch nicht anmerken. Direkt nach meinem Abschluss an der Duke University habe ich ein paar Aufträge erledigt, was allerdings streng geheim war. Die Tatsache, dass ihnen das jemand erzählt hat, es muss von ganz oben kommen, bestätigt einmal mehr, dass es sich um einen äußerst ungewöhnlichen Mordfall handelt. »Wie man hört, waren Sie ziemlich gut«, sagt Lopez und sieht mir über den Rückspiegel in die Augen. Ein schneller Wechsel von Schweigen zu Schmeichelei. Ich reagiere weiterhin nicht. Wir fahren die Central Park West hinauf, die Straße, in der ich wohne. Die Chancen, dass dieser Mord etwas mit Big T zu tun hat, sinken rapide. Zum einen weiß ich, dass Big T überlebt hat, wenn auch keinesfalls unversehrt. Und wenn das hier mit der Angelegenheit in Verbindung stehen würde, wären wir jetzt Richtung Downtown zum Hauptquartier am Federal Plaza 26 unterwegs und nicht in der Gegenrichtung zu meinem Domizil im Dakota Building, Ecke Central Park West und 72. Straße. Zu meiner Überraschung fährt Lopez ohne zu halten am Dakota vorbei und weiter Richtung Uptown. Sechs Blocks später, als wir am American Museum of Natural History vorbeifahren, entdecke ich zwei Streifenwagen des New York Police Department an der 81. Straße vor dem Beresford, einem anderen berühmten Luxus-Apartmenthaus aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Als Lopez hält, dreht Young sich um und fragt, »Kennen Sie jemanden in diesem Gebäude?« Ich lächle sie schweigend an. Sie schüttelt den Kopf. »Gut, gehen wir.« Lopez rechts von mir, Young links, führen sie mich geradewegs durch die Marmorlobby zu einem wartenden, holzgetäfelten Aufzug. Als Young auf den Knopf für das oberste Stockwerk drückt, wird mir klar, dass wir uns in höhere Gefilde begeben, sowohl wörtlich als auch im übertragenen, vor allem aber im finanziellen Sinn. Einer meiner Mitarbeiter, ein Vizepräsident bei Lockhorn Securities, besitzt ein Classic Six Apartment im vierten Stock des Beresford, mit einem etwas eingeschränkten Blick auf den Park. Er hat dafür mehr als $5 Millionen bezahlt. Young dreht sich zu mir um und sagt, »Irgendeine Idee, wohin es geht?« »Aufwärts«, sage ich. »Witzig«, ich klimpere bescheiden mit den Augen. »In die oberste Etage«, sagt sie. »Waren Sie dort schon mal?« »Ich glaube nicht«, sage ich. Wissen Sie, wer da wohnt?
Ich glaube nicht.
Ich dachte, bei euch Reichen kennt jeder jeden.
Man soll die Menschen nicht auf Stereotype reduzieren, sage ich.
Aber Sie waren doch bestimmt schon einmal in diesem Gebäude, oder?
Bevor ich mir die Antwort ersparen kann, öffnet sich die Fahrstuhltür mit einem Ping. Ich hatte angenommen, dass wir direkt in ein imposantes Apartment treten würden. Fahrstühle enden oft direkt in Penthouse-Suiten, aber wir stehen in einem dunklen Korridor. An den Wänden schwere kastanienbraune Stofftapeten. Wir gehen nach rechts durch eine offene Tür zu einer schmiedeeisernen Wendeltreppe. Lopez stapft sie hinauf und Young signalisiert mir, dass ich ihm folgen soll. Das tue ich. Es ist alles voll Gerümpel. Fast 2 Meter hohe Stapel aus alten Zeitungen, Magazinen und Büchern säumen den Rand der Treppe. Der Gestank nimmt einem den Atem.